Zu mir hat man immer gesagt, ja, abspringen kann er schon, aber fliegen halt nicht. Ich nenne den einen eigentlich bloß Batman-Helm und den anderen halt den normalen. Vor allem nach der Skiflug-WM in der Heimat in Oberstdorf habe ich dann gesagt, das will ich nicht nochmal erleben. Also das war wirklich, das war echt übel, das waren richtige Prügel. Mir sind die Oberschenkel aufgeschossen, ich war komplett hinüber, also ich war wirklich mega hart, aber der Tag, so gut bin ich noch nie in meinem Leben gesprungen und da habe ich dann gemerkt, so, okay, das ist jetzt schon ganz schön krass eigentlich.
She happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, hallo und einen wunderschönen Dienstag wünschen wir euch allen. Da sind wir wieder nach einer Woche Podcast-Pause. Ich denke, alle gut erholt und ready für den Saisonendspurt. Und ich glaube, heute können wir doch endlich mal den Wunsch von so vielen von euch erfüllen. Endlich ist es sich mal ausgegangen, dass Karl Geiger bei uns vorbeigeschaut hat. Aber ihr wisst, natürlich sprechen wir erstmal wieder übers Wochenende. Mein Name ist Corinna Horn und mit wir meine ich natürlich aus München Moritz Badscheider.
Hallo.
Und aus Oberstdorf Vinzenz Geiger.
Hi.
Jungs, ihr wisst, wir haben jetzt schon ewig nicht mehr übers Biathlon gesprochen. Ich glaube, das letzte Mal war tatsächlich in der Folge mit dem Johannes Lukas, der übrigens in Quarantäne ist. Wusstet ihr das?
Nein. Aber ich habe es mir irgendwie schon gedacht.
Echt?
Weil irgendwie waren Schlagzeilen, unterwegs, dass im schwedischen Team irgendwie ein Fall war und dass jetzt viele Leute in Quarantäne müssen. Und dann, jetzt wo du es gesagt hast, kam es mir halt dann so.
Der schwedische Trainer Matthias Nilsson wurde nämlich positiv auf Corona getestet. Das kam am Sonntag raus und deswegen musste eben das gesamte schwedische Trainerteam in Quarantäne. Und es geht ja jetzt weiter zum Saisonfinale nach Östersund. Und Matthias Nilsson muss aber in Nova Mesto bleiben. Und das restliche Trainerteam inklusive Johannes Lukas wurde jetzt negativ getestet und die dürfen jetzt praktisch quarantänesicher nach Östersund fahren. Also die dürfen jetzt nicht den Charterflug der IBU nehmen, sondern müssen jetzt mit dem Auto selbst hochfahren. Und da habe ich mir so gedacht, so quarantänesicher bedeutet ja eigentlich nicht aussteigen. Aber wie willst du das denn machen, wenn du nach Östersund fährst? Ich habe es vorher nachgeschaut, das sind 1979 Kilometer. Also Karten hatten mir angezeigt, es dauert 21 Stunden und 29 Minuten. Wie willst du es dann machen, ohne auszusteigen?
Tja, mit großem Wohnmobil.
Und vielleicht einen extra Tank.
Aber irgendwer muss ja mal aussteigen irgendwann. Oder ruft man dann vorher bei der Tankstelle an, hey yo, wir sind das Auto mit dem Kennzeichen. Wir kommen gleich, ihr müsst uns betanken, wir dürfen nicht aussteigen. Ja, oder aber halt auch das ist die Thematik, also wenn man nicht fliegt, so dann muss man sich ja doch mit dem Thema Schiff beschäftigen, wenn man von Novo Mesto nach Östersund will.
Ja, genau, Fähre.
Außer sie fahren den Landweg über Russland, aber das halte ich dann doch auch für sehr...
Das wäre schon sehr lang.
Crazy Roadtrip, weiß ich nicht, aber das wäre wahrscheinlich nochmal unnötig. Unnötig lang. Ja, wir können ja mal vielleicht bei ihm nachfragen. Wie diese Reise jetzt dann so ausgesehen haben wird, muss man ja fast sagen.
Ja, können wir ihm eigentlich echt mal schreiben.
Ja. Skifahren. War auch. An zwei Standorten. Und zwar fangen wir doch mit den Frauen an. Die waren in Schweden in Åre. Und da gab es zweimal Slalom und zweimal jeweils Career High, wie man in US-Sport so schön sagt, für Lena Dürr. Didn't see that one coming, muss ich sagen.
Ne, irgendwie hat sich das, also jetzt, ich habe es jetzt nicht so extrem verfolgt, aber irgendwie habe ich das gar nicht so wahrgenommen, dass sie sich jetzt so gesteigert hat und jetzt auf einmal so bam, also wie du schon sagst, mit Abstand ihre besten Ergebnisse gefahren.
Und ansonsten kann man nur Katharina Linsberger gratulieren, nachdem sie bei der WM schon so abgeräumt hat. Jetzt auch das erste Weltcup-Sieg. Am Samstag, am Freitag hat Peter Wulleva gewonnen vor Katharina Linsberger und Michaela Schifrin. Und am Samstag hatte Petra Willowa, und das ist insofern interessant, weil sowohl bei den Damen als auch bei den Herren der Gesamtweltcup und auch die Disziplinen-Weltcups noch nicht alle ganz entschieden sind. Und habt ihr den ersten Lauf von Petra Willowa am Samstag gesehen, beim zweiten Slalom? Mm-mm. Da hat sie sich artistisch gerettet. Sie ist gleich nach dem dritten oder vierten Tor, hat sie einmal den Außenski ausgehebelt, schon bis auf das Bein, schon bis auf Schulterhöhe fast gestreckt, konnte sich wieder fangen, hat ganz, ganz viel Zeit verloren, ist dann Bestzeit im zweiten Durchgang noch in die Top 10 wieder gefahren, aber dadurch weg vom Fenster und eben auf dem Podest dann hinter Katharina Linsberger und Michaela Schifflin, Wendy Holdner, und insofern noch nicht alles entschieden und spannend dann noch im Finale. Und das Finale jetzt schon ab morgen. Oder guck, morgen geht's los in der letzten Heide mit der Abfahrt. Bei den Herren wird es auch spannend, und zwar der Fight um den Gesamtweltcup. Marco Odermatt gegen
Pantero,
kurzer Aussetzer. Alexi Pantero, was sagt ihr? Wer macht's? Kleine Prognose mal.
Boah, ich glaube, es ist echt wirklich ganz schwer. Ich glaube, es gibt so zwei Szenarien, dass der Marco Odermatt, ich glaube, wenn er seine Läufe runterbringt, dann gewinnt er. Aber ich kann es mir auch gut vorstellen bei ihm, dass er vielleicht ein bisschen zu viel will und halt ein bisschen übertreibt und dann vielleicht mal nur ausscheidet. Aber ja, ich glaube, wenn er seine Läufe runterbringt, dann rockt das noch.
Ja, ich muss auch sagen, ich würde es dem Pantero richtig gönnen, weil ich glaube, er hat ja auch noch nie den Gesamtweltcup gewonnen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass Marco Odermatt es macht, weil Pantero irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, der hat gestern schon so ein bisschen Nerven gezeigt, wo er dann im zweiten Lauf auch ausgeschieden ist. Deswegen, ich weiß nicht, ich glaube, Marco Odermatt macht's.
Schauen wir noch kurz auf das, apropos Riesenslalom am vergangenen Wochenende. Der Riesenslalom in Kranjska Gora war ein Fest, und Marco Odermatt mit einem unfassbaren zweiten Lauf hat Loic Meillard, der nach dem ersten Durchgang noch geführt hat, eine Sekunde und 0,6 reingedrückt. Das deutsche Duo, die sortieren sich nach wie vor gerne nah beieinander ein. Stefan Dolz 10., Alex Schmid 11., auf dem Podest eben Loic Meillard und Stefan Brennsteiner noch, den hätte man vielleicht nicht unbedingt kommen sehen. Alexi Pantero 4. Und dann, das Ganze ist überhaupt noch so offen, weil im Slalom Alexi Pantero ausgeschieden ist. Tat mir sehr leid in der Situation. Das war aber auch ein wildes Rennen und eine ganz schöne Schneeschlacht. Ich glaube, viele haben wenig gesehen.
Ja, also der Sonntag sah schon sehr, sehr wild aus. Vor allem die Abstände nach dem ersten Lauf, das hat man ja dann eh schon gesehen. Der Sebi als 30. mit knapp 4 Sekunden Rückstand. Also normalerweise sind bei den Herren ja im Slalom die Abstände so gering. Also deswegen, das war schon krass. Aber der zweite Lauf vom Odermatt am Samstag, das war wirklich so das Highlight des Wochenendes, fand ich. Das war ja einfach nur, das war so richtig so in Hirscher Manier war das. Einfach bei allen, der ist einfach in eine andere Liga gefahren. Ich weiß nicht, ob da das Setup vom Skibindung, ob das besser war wie bei allen anderen, weil der ist einfach, das war einfach nur krank.
Ja, das war wirklich unfassbar. Ich muss sagen, es ist mit Sicherheit der Moment des Wochenendes. Ich würde aber noch nicht sagen, er ist mein Held des Wochenendes, weil ich habe schon einen Helden des Wochenendes. Auf den kommen wir aber noch. Nicht beim Skialpin.
Okay.
Aber ja, du hast den Sebi gerade schon angesprochen. Da kann man noch positiv anmerken. In die Top 20 noch gefahren auf Platz 19. Lino Strasser auf Platz 14. Das Podest eben. Ein französisches Doppelpodest im Slalom. Clément Noël auch sehr, sehr stark gefahren von ihm, nachdem Victor Muffin Jean D. schon gut vorgelegt hatte, und auf Platz 3 der Schweizer Riese Ramon Zenhäusern. Also Ski Alpin, das wird ab morgen eben, ab Mittwoch bis Sonntag nochmal richtig interessant, was da so geht. Und auch da haben wir ja Tipps abgegeben. Und ich meine mich, dass ich glaube, wir haben mindestens 2 Panteros im Rennen. Oder war es nur einer? Bin mir nicht mehr sicher.
Ja.
Wir Coco und ich haben, glaube
ich. Aber ich glaube, wir haben keinen Odermatt.
Ja, ich glaube auch, ja.
Wir haben keinen Odermatt im Rennen. Sind wir mal gespannt. Darüber gibt es nächste Woche viel zu besprechen noch. Aber so viel zum Ski Alpin. Wir können nur raten, dieses letzte Wochenende, das gibt Action. Und schon vorbei eben ist die Saison der Langläuferinnen und Langläufer. Finzi, was sagst du zur Saison der deutschen Langläuferinnen und Langläufer für den Anfang mal?
Ja, also ich glaube, da hat sich von Jahr davor zu dem Jahr nicht so viel getan, nicht so viel verändert. Der Janosch hat ein paar Highlights gehabt bei der Tour de Ski. Aber sonst, klar, auf jeden Fall jetzt am Schluss jetzt noch Laura Gümbler. Das war wirklich, keine Ahnung, das hätte ich niemals erwartet, dass jetzt beim 10er Massenstart da Vierte wird. Also das hat sie wahrscheinlich selber auch überrascht. Aber sonst, ja, klar. Die Hennig hatte halt ja auch eine super, super Tour de Ski gelaufen. Aber sonst war es im Großen und Ganzen, ja, ich glaube, so wie man es so erwarten konnte.
Aber hast du nicht den Eindruck, weil das ist schon was, wo ich mir jetzt Gedanken gemacht habe im Sinne von, und ich will auch gar nicht zu schlecht reden jetzt oder so, aber weil ja schon so seit Peter Schlickenrieder auch als Bundestrainer gekommen ist, ganz klar war, so dass das Ziel ist die WM in Oberstdorf. Und da stellen wir uns schon vor, dass was geht. Und bei Weipen war man nicht da. Und ich finde verhältnismäßig auch, weil wir hatten es off-air davon, nee, wir hatten es ja gerade on-air davon, in was Situationen manche Athletinnen und Athleten, vielleicht, wo es vielleicht schnell mal heißt, ja, wie scheiße läuft es denn bei euch oder bei anderen, die irgendwo vielleicht vermeintlich geschont werden, weil es immer läuft oder was auch immer. Aber bei den Langläuferinnen und Langläufern, da wurde jetzt gar nicht mehr so drüber gesprochen, ob das nicht vielleicht doch auch einfach eine Enttäuschung ist, weil man einfach ein großes Ziel weit verfehlt hat.
Ja, ich glaube, das Ziel war sehr unrealistisch. Also, wer da jetzt erwartet hat, dass da eine Medaille rumkommt, der hat einfach keine Ahnung, der hat das nicht gesehen, dass im Langlauf da, dass sie da einfach zu weit weg sind und dass da einfach die großen Nationen einfach einen Schritt voraus sind. Und ja, also im Langlauf entwickelt sich kein Team von ein aufs andere Jahr zu einem Super oder zu einem Medaillenkandidat. Also klar, es gibt Junge, wo dann aus dem Nichts kommen, mal ein Megatalent, aber das kam jetzt auch nicht auf. Und dass die Arrivierten, die sind ja alle schon länger dabei, die machen auch Schritte vorwärts. Aber im Langlauf, da kann man nicht von einem aufs andere Jahr erwarten, dass man da jetzt eine Minute schneller läuft. Also ich glaube, klar war das Ziel, zur WM dann vielleicht eine Medaille zu holen, aber ja, das war einfach nicht drin, meiner Meinung nach.
Aber das hat Peter Schlickenrieder schon auch gesagt. Also er meinte auch, dass die WM schon sportlich gesehen schon eher eine Enttäuschung war, aber dass er trotzdem wieder gemerkt hat, wie viel Potenzial eigentlich im deutschen Team steckt, gerade was man eben vor der WM gesehen hat, zum Beispiel Tour de Ski oder jetzt eben nach der WM im Engadin.
Dann kommen wir doch zu diesem Wochenende. Das Weltcup-Finale der Langläuferinnen und Langläufer im Engadin. Und da habe ich auch wieder gleich eine Frage an euch zwei. Und zwar, aber erstmal Nikoko, was hast du von dem, oder was hältst du von dem Format, das man jetzt so gewählt hat, was es ja sehr, sehr selten gibt? Also, dass es erst ein 10/15 Kilometer Massenstart gibt und basierend darauf dann auf die lange Distanz, also 30/50, ein Verfolger.
Also ich sag ganz ehrlich, für mich hat es keinen Sinn gemacht. Ich dachte mir irgendwie so, man hätte auch die 30 Kilometer und die 50 Kilometer gleich als Massenstart starten können, weil man hat es ja schon gesehen, diese Verfolgeabstände, die wurden ja eigentlich relativ schnell eingeholt und gerade bei den Herren war es super auffällig. Da bestand die Spitzengruppe zwischenzeitlich irgendwie aus 60 Leuten. Und deswegen fand ich, hat es nicht so Sinn gemacht.
Ich fand auf jeden Fall, dass es Sinn gemacht hat, weil so hat der Luki Bögel einen Weltcup-Sieg jetzt, einen inoffiziellen Weltcup-Sieg.
Ja gut.
Nee, schon klar, wie du gesagt hast, auf der Strecke, also das war abzusehen, da läuft kein Mensch vorne weg alleine. Sie sind ja die Engadiner Skimarathonstrecke gelaufen und da geht es einfach über die Seen am Anfang hinweg und das ist einfach flach und es war windig und das war dann einfach wie so ein ein Tour de France-Rennen, wenn da, wenn eine flache Etappe da fährt, fährt auch nie jemand vorne weg und kommt durch. Also das war dann klar und das hat der Balschunow auch von Anfang an gewusst und das haben alle gewusst. Deswegen, das ging ja zeitweise, haben sie ja wirklich, glaube ich, ein entspanntes Tempo gelaufen. Also wenn man gesehen hat, wie die dann trunken haben und so.
Ja.
Ich glaube, ja, das, aber ich fand es trotzdem, also das Format hat halt keinen Sinn gemacht, dass man den Abstand mitgenommen hat vom 15er, aber ich fand es trotzdem irgendwie ein cooles Rennen zum Anschauen. Ne? Zwischenzeitlich haben sie ja dann auch ein bisschen versucht, also ich habe es im Eurosport angeschaut, dann auf die Kirchen einzugehen und auf die Orte. Ja, ja. Das hatte wirklich Tour de France Charakter, aber ja, es war auf jeden Fall am Schluss dann spannend und ich hätte niemals gedacht, dass es so ausgeht.
Ja, das wollte ich euch nämlich auch noch fragen, wie euch jetzt die Rennen im Engadin gefallen haben. Weil ich muss sagen, ich fand es auch echt cool, weil es einfach mal wieder so ein bisschen back to the roots war und nicht immer nur so, ja, 10 Runden kreiseln im Stadion.
Das muss man auch dazu sagen, es war jetzt das erste Mal der Weltcup im Engadin.
Ja, es war ja auch ursprünglich nicht so geplant. Normal wäre ja letztes Wochenende Oslo gewesen.
Ja, aber insofern, also ich muss mich auch anschließen, mir hat es auch, also wenn wir jetzt bei den längeren Distanzen sind, auch sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn es jetzt über lange Zeit nicht die spannendsten Rennen waren, hat mir schon davon so, über lange Zeit gab es auch für niemanden das Bedürfnis, jetzt irgendwo ein höheres Tempo zu gehen oder so. Aber eben dieses, man sieht auch mal was Neues und die laufen hier mal durch St. Moritz durch und dann durch den nächsten Ort, fahren an diesem überbezahlten Flughafen vorbei und so weiter. Das sieht schon geil aus einfach. Also also gerade an so einem Sonntag wie gestern, ich weiß nicht, wie es bei euch war, hier war das Wetter auch scheiße so und dann, man sitzt entspannter, ja, und man schaut sich das halt auch mal über 2 Stunden an und sieht, und es passiert immer ein bisschen was, wie gesagt, weil es nicht durchgängig irgendwie mega spannend oder so, aber hat schon was. Aber dann schauen wir doch aufs Sportliche noch. Und da sind wir nämlich, drehen wir es doch erstmal um, gehen wir es rückwärts an. Fangen wir mit dem 50er der Herren an, weil dann komme ich nämlich zu meinem Helden des Wochenendes. Und das ist definitiv Alexej Tschewodkin. Er ist mein Held des Wochenendes, weil, was hat er gemacht? Er hat dann irgendwann mal entschieden, dass er das Tempo anzieht. Und dass da jetzt mal ein bisschen was passieren muss. Dann eine ganze Weile alleine gelaufen und wurde dann ziemlich gefressen hinten raus. Aber da dachte ich mir, yes, Dankeschön. Danke, jetzt passiert was.
Ich muss sagen, es hat mich irgendwie so ein bisschen an die WM erinnert. Also an die Staffel. Da hatte sich das ja auch irgendwann gedacht. Hat er auch Tempo angezogen und auf einmal war er weg.
Na, aber da hat er nicht mehr so lang zu gehen.
Ja.
Aber ihr habt es schon gesagt, einen Rennausgang, den wir jetzt so auch nicht erwartet hätten. Also gewonnen hat Simon Hexter-Krüger vor Hans-Christa Holund und Jens Böhmann mit seinem ersten Weltcup-Podest. Hat mich auch gefreut, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem die schwedischen Herren, die haben ja echt schon länger keine Erfolge mehr gefeiert. Und hat mich auch richtig gefreut. Er hat eigentlich bei der WM auch schon voll überzeugt, war top in Form. Ich habe nicht so kommen sehen und ja, hat mich auch gefreut. Und eigentlich war es krass, weil der Balschunow war ja am Tag davor wirklich brutal drauf und hat einfach mal den Massenstart dominiert. Aber dann hat man auch wieder gesehen am nächsten Tag, hey, er tut sich auch schwer. Vor allem, das war ja wirklich lange Zeit, war er auch hinten drin in der Gruppe und hat sich genauso erholen können. Genauso wie der Kläbe. Also ich habe gedacht, am Schluss wird es wahrscheinlich auch wieder auf die 2 rauslaufen, auf einen Sprint. Aber dann wird das Tempo so anzogen, dass die 2 wirklich beide nicht mehr folgen konnten. Das war, ich glaube, das hat den neutralen Zuschauer schon gefreut.
Ich hätte es natürlich schon auch gerne gesehen, nochmal den Sprint Balschunow gegen Kläbo. Und vielleicht diesmal ohne Crash, sondern einfach ein sportlich fairer Sprint. Aber so war es natürlich auch sehr actionreich. Du hast den Tag davor angesprochen, wo Balschunow eben einfach ja explodiert ist. Und ich dachte mir schon auch, okay, er musste das jetzt auch machen irgendwie. Das erste Rennen nach diesem bitteren WM-Ausgang, ich glaube, da musste einfach ganz viel mal raus und einmal dicke Show, alles rausballern. Nach 12 Kilometern ist er ja raus, hat die Lücke aufgerissen, hatte zwischenzeitlich über 20 Sekunden und am Ende 18 Sekunden vor Kläbo. Ich glaube, diese Ansage musste er einfach so, glaube ich, aus seiner Perspektive bringen, oder? Das war der Vortag bei den Herren und bei den Damen gab es eben einen 30 Kilometer Verfolger. der unchristlich früh war, muss ich sagen. Also, dass das sein muss.
Ja.
Zum Thema Zuschauerfreundlichkeit. Und den hat Hedy Wenn gewonnen vor Ebba Andersson und Julia Stupak. Und am Vortag gab es dasselbe Podest, nur andersrum. Da hat Julia Stupak gewonnen vor Hedy Wenn, vor Ebba Andersson und auf Platz 4 Laura Gimler. Auch hier ein Career High, das sehr schön ist. Für Laura Gimler kacke, dass die Saison vorbei ist, oder? Jetzt, wo sie eben im Modus ist.
Ich glaube, sie freut sich einfach, dass er zum Schluss noch so solche Ergebnisse bringen konnte. Aber was mich bei dem 30er am Sonntag, was mich da, also ich hätte es wirklich interessant gefunden, wenn da jetzt die Therese Johaug mitgelaufen wäre, weil es war wirklich windig, 30 Kilometer, sehr flach, weil die wäre trotzdem vorne hergelaufen. Weil die kennt ja nichts anderes. Und dann wäre es mal interessant gewesen, wenn die da vorne im Wind läuft, wie lange sie das durchhält.
Ja, glaubst du, dann wäre noch mal anders Wind in die BMI-Debatte gekommen?
Nee, ich glaube, die Debatte gibt es auch gar nicht so. Das war nur, das ist mal wieder typisch Peter Schlickenrieder.
Ja, und aber auch typisch deutsche Sportmedien, muss man irgendwo sagen. Weil sich das dann doch schnell, also das Coco, das ist mir schon öfter aufgefallen. So, man kommt so schnell, sowas ploppt so klein auf und wir sprechen mal nebenbei drüber. Da will ich jetzt gar nicht uns irgendwie rausheben oder so, aber so ein paar Tage später oder so fängt der erste an, weiß ich, Sport 1, sonst wer, ein Dings draus zu machen. Und jetzt zum Beispiel die Sportschau hat so eine Art, Saisonabschluss-Zusammenfassungsartikel gepostet.
Ja, das stimmt.
Und die Überschrift lautet Skilanglauf-Saison, Sieger, Rüpel und Gewichtsfragen. Und ich denke mir, okay, wow, wo kommt das her jetzt eben? Weil wie du sagst, es war eigentlich nur mal eine der vielen Schlickenrieder-Ideen, die der so nebenbei gedroppt hat. Und innerhalb der Szene gar nicht so eine Debatte. Das ist was.
Wenn das bei uns im Podcast vorkommt, dann schlägt das halt gleich Wellen.
So kann man es natürlich auch sehen. Genau. So kann man es natürlich auch sehen. Aber dann schauen wir doch auf die Gesamtsaison der Damen. Und Coco, hast du zufällig unsere Tipps? Da?
Mm-mm.
Nein, das haben wir jetzt voll vergessen, gell?
Mm-mm. Wir haben doch eh alle gesagt, dass Therese Johaug den Gesamtweltcup gewinnt, oder nicht?
Gehe ich mal stark von aus.
Ja, da haben wir schon mal alle. Waren wir schon mal alle falsch, würde ich sagen?
Aber beim Langlauf.
Ja, aber der Langlauf ist eh kacke.
Ja, wenn die Norweger und Schweden nicht dabei waren, eine Zeit lang und Finnen. Also, ja. Ich finde, da brauchen wir einen Gesamtweltcup, die Tipps, die waren.
Ja.
Die können wir uns schenken.
Puh. Ja. So leicht kann man sich aus so einer Situation retten. Aber den Gesamtweltcup gewonnen hat bei den Damen und klar, Umstände, alles nicht so cool. Aber Jessie Diggins hat gewonnen und ist damit die erste Amerikanerin, US-Amerikanerin, der das gelingt und hat sich doch auch sehr gefreut. Vor Julia Stupak und Ebba Andersson. Die beste Deutsche, Katharina Hennig auf Platz 11, Distanz eben Jessie Diggins, die Kugel für Sprint gab es für Anna-Maria Lampic und den Team Cup hat Schweden gewonnen, Rookie of the Year Lynn Swan und, was man noch erwähnen kann, die Deutschen konnten sich jetzt durch starke Leistungen am Schluss, wir haben es gerade angesprochen, Laura Gimler im 10-Kilometer-Massenstart, Vierte geworden, insgesamt 4 unter den Top 20, also das ist doch auch zum Thema zufrieden sein, ein schönes Ergebnis für den Abschluss, also auf Platz 6 Katharina Hennig, auf Platz 10 Viktoria Kahl und auf Platz 16 Pia Fink und Pia Fink hat im 30er ihr ein Career-High rausgehauen mit Platz 7. Katharina Hennig 13. und Laura Gimler 20. Und das hat dazu geführt, dass sie sich im Teamcup noch an Finnland vorbeischieben konnten, auf Platz 5. Also bei den Damen sehen wir positive Entwicklung, auch Honorable Note vielleicht. Lisa Lohmann, die bei der WM schon dabei war, im Februar noch U23 Gold im Sprint gewonnen hat, hat die Gesamtwertung im Continental Cup gewonnen. Also wir auf jeden Fall mal, ich würde sagen, viele positive Signale für die deutschen Damen. Sind wir gespannt, was nächstes.
Sehr nice.
Ja, draus wird. Und bei den Herren, den Gesamtweltcup hat Alexander Bolschunow gewonnen. Punkt. Ich muss sagen, es hat mir fast ein bisschen leid getan, dass Federico Pellegrino noch von Platz 3 verdrängt wurde von Johannes Hörsflock Kläbo. Jetzt durch das Engadin-Wochenende auf Platz 2 Ivan Jakimuschkin, der beste Deutsche hier, Lukas Bögl auf Platz 26. Engadin-Sieger der Herzen, müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen. Und Federico Pellegrino kann sich aber damit trösten, dass er die Sprintkugel gewonnen hat, Team Cup hat auch Russland gewonnen, Distanz, Baljunov eben. Und Rookie of the Year, finde ich auch verdient, Hugo Lapalue. Und das war die Langlauf-Saison und sie war komisch.
Auf jeden Fall sehr komisch, aber ich fand sie trotzdem, die Rennen, die dann waren, ja, es waren schon irgendwie viele trotzdem Highlights dabei für mich. Auch wenn es dann zwischenzeitlich, auch die Tour de Ski war halt sehr, sehr komisch, ohne Norwegen und Schweden und Finnland. Da fehlt halt einfach, ja, das, da fehlen einfach die Langlaufnationen. Aber sonst, WM war mega und also ich fand, es waren trotzdem richtig gute Rennen dabei.
Ja, voll. Also ich muss auch sagen, gerade durch den Podcast habe ich Langlauf noch mal intensiver verfolgt den Winter. Ich denke, Moritz, da geht es dir wahrscheinlich genauso.
Ja.
Aber ich sehe es eigentlich genauso wie der Finzi. Also war schon eine gute Saison.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich auch so intensiver so meine Liebe für diesen Sport durch diesen Zwang in Anführungszeichen. Ich muss mir jetzt alles für den Podcast anschauen. Echt auch wiedergefunden. Kann man vielleicht festhalten, jetzt aus meiner Warte so, der Langlauf hat es geschafft, trotz wenig Livezeit im Öffentlich-Rechtlichen, trotz keine Zuschauer, komischer Kalender, teilweise keine Top-Nation dabei, trotzdem geschafft, dass ich wieder absoluter Fan bin und mir alles sehr, sehr gerne anschaue und das finde ich persönlich sehr schön, muss ich sagen. Fast genauso schön finde ich, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir sagen können, wir haben es endlich geschafft. Wir haben endlich einen Skispringer in diesem Podcast. Und bevor wir uns noch länger aufhalten, viel Spaß mit dem Interview mit Isam Karle, Karl Geiger. The wait is over. Einen ganzen Winter hat es gedauert, bis wir es endlich geschafft haben, einen männlichen Skispringer in diesen Podcast zu bekommen. Halleluja, es hat sich sehr lange gezogen und es ist unserem heutigen Gast eigentlich auch schwer zu verübeln, dass es sich lange gedauert hat bei dem Winter, den er erlebt hat. Hallo Karle.
Servus, grüß dich. Entschuldigung, ich muss mich dafür entschuldigen, ich habe nämlich schon einmal zugesagt gehabt, war dann aber so in Unform, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt echt alles reduzieren drumherum. Deshalb habe ich leider verschoben, aber bin froh, dass ich jetzt da bin.
Ich wollte dir jetzt im Konkreten gar nicht so schlechtes Gewissen machen, aber warum seid denn ihr Skispringer allgemein so schwer zu fassen?
Gute Frage. Ich glaube, weil wir schon einen ziemlich straffen Kalender, vor allem im Winter haben, also wir sind dann bloß nur 2 Tage daheim, und in der Zeit musst du dann mit Krafttraining, Physio, Regeneration und so echt gut schauen, dass die Zeit gut nutzt. Und normalerweise, wenn es jetzt gut läuft oder so, ist das kein Problem. Aber also in meinem Fall ist es so, wenn ich dann echt so ein bisschen ins Schwimmen komme auf der Schanze und halt dann merke, boah, jetzt muss ich echt irgendwie das System mal ein bisschen runterfahren, dann schaue ich wirklich, dass ich drumherum alles Mögliche, so gut es geht, reduziere.
Aber daheim sein ist ja jetzt eher ein Thema, nachdem es Gott sei Dank einen kurzen Break gibt zwischen dem Saisonfinale und der WM. Und ich bin mir sicher, du hast auch erstmal ein bisschen Zeit braucht nach dieser Weltmeisterschaft. Müssen wir, glaube ich, nicht so viel dazu sagen. Aber was macht man denn in der ersten Woche nach so einer Weltmeisterschaft?
Ja, die ersten 2 Tage war dann noch medial nochmal ein bisschen was zum Tun. Da war ich noch bei der Abschlussfeier, dann noch beim Blickpunkt Sport, dann noch so ein paar Interviews geführt, aber die Tage drauf wir haben dann wirklich erst mal Montag, Dienstag freigemacht und haben am Mittwoch dann wieder zum Trainieren angefangen und da habe ich echt viel geschlafen.
Und du findest sie eigentlich, was war bei dir jetzt nach der WM los?
Bei mir?
Ja.
Ja, also viel Schlaf auf jeden Fall auch, aber bei mir war es ja nicht ganz so stressig, vor allem nicht medial, aber in der zweiten Woche habe ich bloß noch einen Wettkampf gehabt, also das war halt nicht so stressig und ja, die Woche war jetzt viel Langlauftraining angesagt und ja, Kopf frei kriegen. Wir haben natürlich auch keinen so einen Kalender, wie die Skispringer hatten, das war ja wirklich brutal und eigentlich wäre ja jetzt Raw Air, oder?
Genau, eigentlich wäre jetzt 10 Tage Norwegen, 10 Wettkämpfe. Und mit Stationwechsel zwischendrin, da geht man dann wirklich auf dem Zahnfleisch daher, vor allem nach so einer WM, die wo ja auch wirklich alles andere als jetzt irgendwie so locker dahin düdelt, sondern da geht's auch ziemlich zur Sache. Und ja, vielleicht ist Sky zu schlecht, dass wir jetzt mal echt ein Wochenende frei haben. Ich wäre zwar gern nach Norwegen fahren, aber mit Corona geht das halt dieses Jahr nicht.
Ja, wir dachten uns eh, wir tun mal deine bisherige Saison so ein bisschen aufarbeiten. Ich meine, es ist ja wirklich so, alles passiert eigentlich. Du bist Papa geworden, warst in Quarantäne, bist Skiflug-Weltmeister geworden, bist eine Hammer-Tournee gesprungen, dann lief es zwischenzeitlich nicht so gut. Dann warst du aber wieder zack, bumm, Heim-WM, warst du wieder komplett da. Zweimal Gold, einmal Silber, einmal Bronze. Kannst du überhaupt schon so realisieren, was eigentlich den Winter alles passiert ist?
Ja, eigentlich so wirklich noch nicht, weil es halt, es ging brutal schnell. Also es ist, wie gesagt, die Wintersaison ist losgegangen und da war aber meine Frau hochschwanger und wir haben eigentlich so ungefähr schon die ganze Zeit gewartet, wann die Kleine jetzt kommt, und die hat sich aber nur Zeit lassen und ist dann auch, ja, über einen Termin drüber gegangen. Ich habe dann nur das Russland-Wochenende auslassen, weil ich mir gedacht habe, so, ich kann jetzt da mit gutem Gewissen irgendwie nicht nach Russland gehen. Das letzte Mal stand irgendwie mit Corona oder so in Quarantäne, da würde ich, glaube ich, im Viereck springen im Zimmer. Deshalb bin ich heimgegangen, dann haben wir die Zeit gut genutzt, aber irgendwann merkst du halt dann, ja, irgendwie, das ist doch nicht so planbar mit der Geburt. Und dann bin ich aber trotzdem nur zur Skiflug-WM. Und das ist halt überragend gelaufen. Es hat jetzt so auch keiner auf dem Schirm gehabt. Und dann bin ich heim, dann kam die Kleine gleich, musste ich in Quarantäne. Dann war Tournee, also es war irgendwie immer so ziemlich viel Trubel um mich rum und immer irgendwie viel zum Tun gehabt. Von dem her bin ich eigentlich dann in der Saison wirklich bloß so im Aktionsmodus gewesen und so wirklich gesetzt hat sich das Ganze, glaube ich, noch nicht.
Was ich dich schon seit Dezember fragen wollte, was mir jetzt gerade wieder kommt, gab es da eigentlich irgendwie Komplikationen oder irgendwas wegen der Kombi Corona-Infektion plus Geburt dazwischen?
Ja, ich bin eigentlich direkt nach der Geburt sozusagen positiv getestet worden. Also 2 Tage, nachdem die Kleine geboren war. Das heißt, die war da auch noch im Krankenhaus. Das war dann, ja, das ist natürlich ein massiver Schock gewesen. Und auch für mich, habe jetzt dann auch gewusst, wie mache ich jetzt das? Die Frau hat frisch entbunden, aber die Kleine, du magst jetzt auch nicht Corona irgendwie da was verschleppen oder die anstecken oder sonst was. Deshalb war da echt ziemlich Ungewisse dabei. Und ja, ich habe mir da echt Sorgen gemacht oder habe mir da gedacht, ja gut, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Wir haben da echt eine gute Lösung gefunden. Ich habe zum Glück auch keine Symptome entwickelt. Also ich habe, mein Infektionswert war wahrscheinlich auch ganz, ganz niedrig. Also dass ich wirklich nur eine geringe Virenanzahl gehabt habe. Aber ja, es war schon nicht so... So ohne, sage ich jetzt mal, die Situation am Anfang, aber es gab keine Komplikationen zum Glück. Es ist unterm Strich ist dann alles gut gegangen.
Das ist ja schon, ich meinte aber auch bloß, weil ich mir natürlich vorstellen kann, wenn ein Krankenhaus mitkriegt, hey, da war jemand auf der Entbindungsstation, der ist jetzt 2 Tage später positiv getestet worden, da ist da mit Sicherheit auch gut was los ist.
Ja, ich glaube, ich habe dann ziemlich einen Wirbel verursacht. Das war unbeabsichtigt, also wegen mir hätte es auch keiner wissen müssen, aber dadurch, dass ich halt eine Woche davor Skiflug-Weltmeister geworden bin, haben das halt auch viele im Krankenhaus mitgeschnitten, eben das, ja, weil ich bin da ein- und ausgegangen, beziehungsweise halt das, was ich durfte, und habe dann, ja, meine Frau und die Kleine besucht, und das war dann irgendwann, hat es schon die Runde gemacht, dass ich jetzt da, ja, eben, das, oder dass da meine Tochter jetzt auf der Station liegt, aber ja, im Nachhinein war es da schon ein Wirbel, aber ich habe da relativ wenig davon mitkommen. Das hat mir bloß mal die Ruprecht Anna dann noch gesagt, weil irgendwie eine Cousine, glaube von ihr arbeitet in dem Krankenhaus, und die haben dann schon gesagt, dass ich da schon ganz schön Trubel verursacht habe.
Kann ich mir vorstellen. Aber jetzt mal die 2 Themen, Corona und eben Baby, mal ausgeklammert, weil ich glaube, die überlagern und überschatten ziemlich viel. Aber was, abgesehen von diesen beiden großen, wichtigen Themen, was hat dich jetzt über diesen unfassbaren Winter hinweg am meisten beschäftigt?
Ja, tatsächlich die Form. Also ich bin eigentlich, wenn ich das jetzt mit letztem Jahr vergleiche, habe ich wirklich sehr gute Saison gehabt. Aber da war irgendwie die Basis, also der Grundsprung, den ich sozusagen immer hinkriegt habe, der war deutlich höher im Niveau. Ich habe schon immer wieder sehr gute Sprünge dabei gehabt, aber es waren Einzelsprünge und so wirklich über die ganze Saison zum Reproduzieren habe ich es nicht gebracht. Und das war dann schon, wo ich mich wirklich viel damit beschäftigen musste, weil ja es lief nicht, es lief auch überhaupt nicht leicht. Also das heißt, jeder Wettkampf war ein ziemlicher Kampf mit mir selber und auch mit, ja, mit den Umständen. Und da habe ich dann schon vor allem in meinem Formtief habe ich echt ziemlich zum Knabbern gehabt, weil da sind viele Baustellen zusammengekommen und dann hat auf einmal gar nichts mehr funktioniert. Es war körperlich war ich nicht mehr fit, dann habe ich nicht mehr genau gewusst, wo ich jetzt ansetzen muss, also sprungtechnisch, dann ja eben einige Sachen zusammenkommen und dann summiert sich das und dann ja bin im nach dem Weltcup Klingenthal, da wo ich die abgesagt habe, da bin ich dann zweimal ausgeschieden, also nicht mal unter die Top 30 gekommen. Und da habe ich mir dann schon gedacht, okay, jetzt muss ich wirklich grundlegend was ändern, weil jetzt steht bald der Heim-WM vor der Tür und das ist schon langes Ziel, da wollen wir auf jeden Fall gut dastehen.
Das fand ich dann halt eigentlich auch so krass, ja. Weil eigentlich war ja so die, das, also klar, da, also ich kenne es ja, wenn man nicht gut springt, das habe ich glaube öfters wie du sogar. Und aber da ist man dann schon frustriert, aber ich habe mir dann auch gedacht, so bei dir, hey, eigentlich Skiflug-Weltmeister, Heim, springen in Oberstdorf, Gunnar, also die Saison ist grandios, egal was noch kommt, oder?
Das stimmt, ja. Eigentlich sieht man es auch so, aber wenn man dann wirklich in dem Rad drin ist und die Heim-WM steht auch, dann bist du trotzdem voll frustriert, weil du dir denkst, das gibt's ja jetzt nicht. Wie kann das sein? Ich habe dieses Jahr schon Weltcup gewonnen, bin Skiflug-Weltmeister geworden und jetzt komme ich nicht mehr in den zweiten Durchgang. Also irgendwo ist da gravierend was schiefgelaufen. Ja. Und ja, ich muss so ungefähr, dass ich's kann, habe ich auch in der Saison dann schon gezeigt, aber ich habe halt irgendwie wieder einen Ansatz finden müssen, wie ich da wieder zurückkomme. Und es ist dann echt spitz auf Knopfisch aufgegangen.
Ja, es war ja dann auch oft so, auch bei den Wettkämpfen, wo es super war, auch bei der WM, oder dass auch die offiziellen Trainings und die Probedurchgänge waren ja jetzt oft nur nicht so perfekt.
Ja, das war, also teilweise war es ein bisschen kalkuliert, also ich bin nicht mit Absicht schlecht gesprungen, aber ja, ich habe einfach geschaut, dass ich die Basis vielleicht ein bisschen erhöhe, dass ich mein Gefühl vielleicht auch ein bisschen in eine Richtung sensibilisiere, wo ich von da wieder besser aufbauen kann, wo ich dann, wenn dann der Startschuss geben wird, dass ich dann nochmal, ja, vielleicht das letzte Quäntchen draufpacken kann, aber da müssen dann die Voraussetzungen noch stimmen. Und ja, auf der Kleinschanze habe ich ehrlich gesagt aber auch gedacht, da habe ich mich massiv verzockt im ersten Moment, weil irgendwie habe da mehrere Sachen ausprobiert und irgendwie war ich immer zwischen Platz 10 und 15 und ich bin immer gleich weggesprungen und habe mir gedacht, aber jetzt habe ich wirklich was komplett anderes gemacht. Und dann habe ich, das war dann wirklich ziemliche Energieleistung, wie ich mich dann für einen Wettkampf erholen habe müssen. Aber das ist dann auch wirklich mit ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort gestanden. Da war dann auch im ersten Durchgang vor allem, bei mir war es von den Bedingungen noch ein bisschen besser. Die Favoriten haben einfach einen schwächeren Sprung auspackt und dann hat sich das Blatt auf einmal so dreht, dass das möglich geworden ist.
Hey, jetzt mal ganz doofe Frage. Nervt es dir eigentlich manchmal, dass deine Sportart so, also dass es um solche Geschichten geht, dass es so spezialisiert ist, weil ich dachte mir das eben an diesem Klingenthal-Wochenende auch, wo du mir abgesagt hast, so weiß ich nicht. Beim Finz natürlich sehr ähnlich, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, im Zweifelsfall, wenn ein Sprung mal nicht läuft, im Training oder so, keine Ahnung, die Laufeinheit mehr Kopf freikriegen oder, weiß ich nicht, ein Fußballstürmer, der irgendwie 4 Spiele das Tor nicht trifft, kann vielleicht sich irgendwo andere Erfolge holen. Nervt es dich, dass es so spezialisiert ist, dass es immer auf diesen einen kleinen Ablauf ankommt?
Ja, manchmal ist es sehr frustrierend, aber das ist ja das Schöne. Also wenn man dann wirklich wieder eine Idee findet, wo man merkt, so, wenn ich da konsequent dranbleibe und immer da weitermache, dann geht es auch wieder schnell. Also wie gesagt, vor 3 Wochen vor der WM bin ich noch ausgeschieden, dass ich da dann 4 Medaillen gewinnen kann. Denkst du ja auch im ersten Moment, eigentlich, wenn die Form so weg ist, das ist nicht möglich, aber das ist halt dann auch wieder das Coole, dass es halt dann doch möglich ist, wenn man wieder seine Sachen beieinander hat, aber das ist nicht einfach und manchmal ist es sehr frustrierend, vor allem, weil man halt dann auch, ja, mit die Sportart, die Anforderungen sind sehr speziell, Und wenn man dann zu viel, ich sage jetzt mal, einen Kopf frei kriegen will, indem man 3 Stunden langlaufen geht, da verliert man viel Feingefühl, viel Schnellkräftigkeit und das sollte man lieber anders machen. Deshalb ist das nicht ganz so einfach manchmal.
Aber das macht es ja auch aus, die Sportart, oder?
Ja, das, und deshalb ist es ja auch ziemlich spannend, weil halt dann am Tag X, du kannst im Vorfeld nie wissen, wer da gewinnt. Der Norweger, der Granerud, hat wirklich auf der Kleinschanze jeden Trainingssprung gewonnen. Und der ist dann als 4. heimgefahren. Das geht dann, weil das halt eben so schnell geht. Und
man heimgefahren ist er nicht.
Bitte?
Heimgefahren ist er nicht. Da muss ich die korrigieren.
Ja, er ist immer noch da, glaube ich, oder? Er ist immer noch da. Bis morgen noch. Dann darf er wieder raus. Ja, auf jeden Fall, das geht dann so schnell und wenn man dann ja einfach ein bisschen Luft ranlässt, dann geht die Tür sofort auf und dann sind andere Leute da und ja, die lassen sich das dann auch nicht mehr nehmen. Und deshalb ist das dann ziemlich, ziemlich spannend. Das ist aber bei der Kombination auch so, wenn halt dann mal ein Sprung komplett schief geht, 2 Minuten läufst du auch nicht mehr rein. Ja. Also das ist halt dann einfach, die Voraussetzung ist halt dann, muss halbwegs dabei sein, dann kann man im Laufen, glaube ich, noch ziemlich viel holen und dann kann sich das ganze Jahr wieder drehen, aber wenn du zu weit weg bist, dann sind einfach zu viele gute Leute vorne drin, die wo dann sich das auch nicht mehr nehmen lassen.
Ja, ganz genau, das war ja das beste Beispiel mit dem Lampard, der eigentlich die ganze Saison schon auf einem super Niveau gesprungen ist, aber halt im Laufen ist er kann ein gutes Grundtempo, aber halt kein Zielsprint. Und wenn du halt immer vorne reinspringst, aber dann im Zielsprint wieder abkocht wirst, 5., 6. wirst, obwohl jedes Mal eigentlich in einer Position warst, wo super Ausgangsposition, aber ja, dann am Tag X bei der WM hat es halt funktioniert, er hat den Vorsprung gehabt und im Grundtempo kann er eben laufen und dann ist er Weltmeister, also das war jetzt, vorher hat man schon gewusst, dass er was drauf hat, aber eben so das Quäntchen am Schluss.
Es war halt auch der richtige Tag zur richtigen Zeit und ist saustark gesprungen und hat dann halt auch wirklich, wie du schon sagst, das Grundtempo so hochgehalten, dass halt dann auch keiner mehr hinkommen ist. Ja. Und dann brauchst du halt auch keinen Zielsprint mehr machen.
Ja, ganz genau, das ist es.
Und das war dann schon ziemlich, ziemlich clever gemacht.
Sehr, sehr beeindruckend. Jetzt, wenn wir dich da haben, Skispringen ist ja für den Großteil aller Menschen ein absolutes Mysterium. Und wir werden es mit Sicherheit nicht schaffen, dieses Mysterium ausreichend aufzuarbeiten in dieser kleinen Podcast-Folge. Aber du hast vorhin den Grundsprung schon mal angesprochen. Wie lange braucht man eigentlich, um sich jetzt auf eurem Level einen Grundsprung anzueignen, anzutrainieren?
Das ist eine never-ending story. Also der Grundsprung, an dem wird immer gefeilscht. Der bleibt auch nie gleich. Da wo man sagt, den kann ich jetzt mal, dann kann ich den immer. Sondern der verändert sich auch von Tag zu Tag, von Woche zu Woche und von Jahr zu Jahr. Also mein Grundsprung letztes Jahr war wahrscheinlich ein anderer wie der von vor 3 Jahren und dieses Jahr ist er wieder ein bisschen anders. Die Grundkomponenten sind zwar die gleichen, aber die Feinheiten ändern sich. Und ich kann es vielleicht mal so, das Gefährliche beim Skispringen sind die schleichenden Prozesse. Also wenn du, sag jetzt mal, in einem Sprung bist du zu spät, 1 Meter. Dann nimmst du dir im nächsten Sprung vor, früher abspringen. Okay, dann bist du im nächsten Sprung 90 Zentimeter zu spät. Dann ist schon besser, okay, aber immer noch nicht gut. Dann willst du nochmal früher, nochmal früher, nochmal früher. Irgendwann bist du bloß noch 30 Zentimeter zu spät. Auf einmal funktioniert das richtig gut. Dann machst du, ja, funktioniert das super. Nochmal früher, nochmal früher. Irgendwann triffst du den Absprung perfekt. Aber dann irgendwann fängt das Ding zum Kippen an, weil irgendwann springt man zu früh ab. Und denkt sich, aber wieso? Ich mache doch genau das Gleiche, wie ich bei den anderen Sprüngen genauso gemacht habe. Und dann auf einmal springt man zu früh ab, ohne dass man das so wirklich greifen kann oder merkt. Und die Prozesse, die gibt's halt in ganz vielen Bereichen, die wo man halt jetzt mit früh und spät ist nur relativ einfach zu merken. Aber wenn der Schwerpunkt nicht passt, dann holt man sich vielleicht irgendwo eine Rückwärtsrotation durch den Radius oder das Knie wird schärfer, der Rücken wird runder. Das sind dann so, ja, Konterbewegungen, also von irgendeinem Fehler, wo man unbewusst einbaut hat, auf einmal resultierender Fehler im Flug und dann denkt man so, ja, aber wieso fliege ich denn so komisch? Muss ich da was anpacken? Dabei liegt der Fehler wo ganz anders. Und da muss man erstmal draufkommen und deshalb ist das manchmal wie verhext, wo man sich denkt, das gibt's ja nicht. Und der Grundsprung ist halt dann eigentlich so die Basis, der Sprung, den man immer abrufen kann. Und der verändert sich natürlich auch, weil man immer versucht, besser zu springen und an sich arbeitet. Und ja, im Idealfall ist der Grundsprung so gut, dass man halt vorne dabei ist und vielleicht zum Wettkampf nochmal einen sehr guten Sprung irgendwo rauspacken kann.
Ja, weil also ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, also ich bin jetzt nicht so der Skisprung-Experte, wie das halt sein kann, dass man so lange so top springt. Ich meine, du bist ja zur Tournee wirklich top gesprungen und auf einmal hat halt gar nichts mehr so wirklich zusammengepasst. Und ich habe mir auch gedacht, wie kann das denn sein, dass es so schnell geht, dass man so schnell seine Form irgendwie in Anführungszeichen verliert?
Ja, das ist, genau das ist ja der Punkt, wo man selber immer mit sich am Hadern ist. Aber bei mir war es jetzt so, vor allem speziell dieses Jahr, habe ich schon gewusst, dass ich sehr, sehr gut springen kann. Vor allem, wenn es dann irgendwie um was geht oder wenn es dann wirklich drauf ankommt. Aber der Sprung war, ich sage jetzt mal, von der Bandbreite zu gering. Also das war wirklich auf Messerschneide und dann hat der richtig funktioniert. Aber dadurch, dass der auf Messerschneide ist, irgendwann kippt es und dann funktioniert es nicht mehr und dann muss man wirklich wieder an der Basis anpacken und der Weg dauert dann länger. Also da, bis man da dann wieder wirklich hinkommt an den Sprung, der wurde wirklich sehr gut funktioniert und eigentlich möchte man ja einen Sprung, der vielleicht auch ein bisschen bei einem nicht so perfekten Sprung, wo der noch halbwegs geht. Und das habe ich halt das ganze Jahr eigentlich nicht wirklich hinkriegt und deshalb habe ich dann ja, vor allem zu den großen Events, da habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt egal, entweder das funktioniert jetzt oder nicht, also den Sprung sozusagen auf Messerschneide auspackt und mit einer sehr guten Vorbereitung, das kostet auch brutale Energie, also über einen langen Zeitraum halte ich das auch gar nicht durch, die Sprünge da so abzurufen, aber ja, wenn es dann halt auf dem Punkt X funktioniert, dann ist ja auch schon gut gegangen und das war jetzt dieses Jahr einfach genial, aber auf nächstes Jahr wäre es mir schon wichtig, wenn die Basis wieder ein bisschen breiter werden könnte.
Aber war das dann auch die Ursache dafür, weil du vorhin schon meintest, oder wir auch schon mal telefoniert haben zu dem Zeitraum, dass du zwischendurch auch körperlich nicht mehr fit warst, lag das daran, dass der Sprung vorher oder das Finden des Sprungs vorher so ein zu hoher Energieaufwand war?
Das spielt sicher mit rein, ja. Also das Körperliche ist ja dann auch oft, zuerst macht der Kopf platt und dann geht der Körper nach. Also es ist ja selten eigentlich umgekehrt, sondern irgendwann wird man dann müde im Kopf und irgendwie bringt man die Energie nicht mehr so auf. Und dann merkt man halt, wie die Schenkel auch nicht mehr so schieben. Dann ist natürlich, wenn man nicht fit ist und die Beine arbeiten nicht mehr richtig, dann ist halt auch schwierig, ich sage jetzt mal, einen richtig guten Sprung zu machen, weil im Endeffekt man lebt vom Absprung oder zumindest ich für meinen Teil. Wenn der Absprung nicht mehr sauber ist, und kein Druck mehr ankommt, dann tue ich mir auch im Flug schwer und dann fällt mir eigentlich alles schwer. Und da kommen dann, wie gesagt, mehrere Sachen zusammen und dann auf einmal stimmt gar nichts mehr zusammen. Und da muss man dann wirklich schauen, okay, was kann ich tun, zum körperlich fitter werden? Was kann ich tun, zum vielleicht das Feingefühl wieder ein bisschen zum Schulen? Und so geht man dann irgendwie an die Sache ran.
Aber ich denke jetzt mal, der Winter war halt auch sehr, sehr turbulent. Also da waren jetzt auch viele Dinge oder wie es auch mit deiner Infektion und dem ganzen Scheiß, das waren ja auch Dinge, die wahrscheinlich nur zerrt haben, wo es jetzt nicht unbedingt braucht hätte. Und ich habe mir auch gedacht, das war ja eine Monsterleistung von dir, dann eigentlich die Form dann so wieder hinzubringen und das dann auch noch zur Tournee. Und ja, das war schon ziemlich krass, dass da irgendwann mal ein kleines Tief kommt.
Ja, das war eigentlich schon klar. Ich bin dann auch wirklich auf Anschlag und es waren dann mit der Skiflugwärme, mit der Infektion, mit der Tournee und alles. Da sind schon viele echt große Hämmer aufeinander einprasselt und da ist es eigentlich schon dann abzusehen, dass irgendwann mal die Spannung kippt. Aber ich wollte mir das halt dann auch irgendwie auch nicht so eingestehen, sondern man ist ja dann doch auch ehrgeizig und da will man dann doch, wenn der Wettkampf ist, man will ja sein Bestes zeigen und irgendwann war halt das Beste auch nicht mehr gut genug und dann habe ich wirklich an der Wurzel ein bisschen anpacken müssen und klar, jetzt im Nachhinein ist immer leicht reden nach der WM, die wo jetzt so aufgegangen ist, so ja, das war alles kalkuliert, das war überhaupt nicht kalkuliert, das war unterm Strich, du musst halt dann auch das Glück haben, dass genau zur richtigen Zeit dort stehst, weil die WM 3 Wochen früher gewesen, ja, dann hätte ich da auch auf den Deckel gekriegt. Also ich habe ja da nicht irgendwie im Wettkampf dann gesagt, so, oh ja, ich habe jetzt da Lust, irgendwie mal auszuscheiden oder halt irgendwie schlecht zum Springen, sondern ich habe mir da auch Mühe gegeben, also so ist nicht, aber.
Und heute mal nur einen ganz entspannten 32.
Ja. Ist total lässig eigentlich.
das zerrt sicher mehr wie der erste oder der Podestplatz.
Ja, gerade wenn es irgendwie mega kalt und mega luftig ist, dann muss man nicht nochmal danach auf und sich irgendwie das antun.
Genau, ja. Und deshalb ist es halt, wäre es jetzt auch vermessen von mir zum sagen, so das ist genauso kalkuliert gewesen. Natürlich war unterm Strich, man hat sich auf die großen Sachen vorbereitet, aber es muss halt dann auch wirklich am Tag X aufgehen. Und das ist halt nie eine Garantie. Und im Endeffekt, der Finzi hat es dann auch gemerkt, bei der WM eigentlich in einer genialen Form, dann sind die Schanzen in Oberstdorf nicht einfach. Dann finde ich vielleicht nicht ganz so leicht nein. Und auf einmal summieren sich die Sachen und dann bist halt eine Minute 10 hinten und dann probiert mal Heim-WM, kommt, das geht schon noch. Und dann geht es sich halt gerade so nicht auf. Das hätte auch aufgehen können. Und dann kann man sagen, so, ja, das war super, aber das ist halt, da braucht man dann halt auch wirklich am Tag X das notwendige Quäntchen Glück, dass man sagt, okay, das hat jetzt heute sollen sein.
Definitiv.
Ja, wir haben jetzt auch den ganzen Winter eigentlich darüber gesprochen, was ihr Skispringer eigentlich für einen unfassbar geilen Kalender habt. Also ja, wirklich so ein Highlight nach dem anderen, was ja auch für den Zuschauer mega geil ist. Und du warst ja auch super erfolgreich. Aber was ich mir so gedacht habe, war das jetzt wirklich so geil, so viele Highlights zu haben? Weil es ist ja auch super viel Stress, habe ich mir gedacht. Weißt du, was
ja,
ich meine?
Ja, es war jetzt aber auch dieses Jahr, muss ich sagen, das Highlight, die Skiflug-WM, die wir eigentlich in der letzten Saison hätte stattgefunden, aber dadurch, dass die Ende März stattgefunden hätte, wurde die wegen Corona abgesagt. Also normalerweise ist die WM so ganz normal, wie die Kombinierer das haben, dann das Highlight. Aber wir haben jedes Jahr noch die Tournee. Und grundsätzlich finde ich das schon ziemlich cool, wenn viele Highlights oder halt wenn so große Sachen sind, weil irgendwie da geht man nochmal mit der anderen Entschlossenheit hin. Und natürlich ist das straff, aber unterm Strich dafür genau trainiert man das ganze Jahr. Oder dass wir so einen vollen Kalender haben, könnte man natürlich auch sagen, das ist ja mega anstrengend. Aber andererseits kann man es auch so sehen, man hat halt auch viele Chancen. Also es ist, man kann auch wirklich, wenn dann mal ein Wochenende schief geht, okay, am nächsten Wochenende hast du eine neue Chance. Und das ist ja eigentlich das, wofür man trainiert. Weil wenn man sonst nach einem Wochenende wieder 5 Wochen Pause hat, dann ist natürlich dann ist so ein Weltcup-Wochenende schon ein Highlight. Und so können wir halt im Weltcup-Wochenende den Rhythmus bleiben. Das ist super cool. Ich bin da auch, ja, finde es auch mega cool, dass wir da so viele Wettkämpfe haben, weil ja, wie gesagt, man hat viele Chancen und man kann sich da dann auch wirklich in einen Flow reinspringen. Und wenn dann noch die großen Events kommen, das ist zwar umfangreich, aber ich finde es toll.
Einfach das trainiert man ja im Sommer eigentlich, ja, oder? Also das wäre bei uns das, was schade ist, dass wir dann oft lange Pausen haben im Winter. Und klar wäre es anstrengend, wenn wir noch mehr Wettkämpfe hätten, aber lieber viele Wettkämpfe und man ist dann am Limit irgendwann und dann weiß man, für was man trainiert hat, aber wenn man dann im Winter dann so vor sich hin dümpelt, man sollte auch nicht zu viel trainieren, dann ist es halt auch eher schöner, wenn man dann einen Rhythmus hat.
Absolut, und wenn man halt dann merkt, okay, man ist jetzt komplett platt, dann könnte man auch noch eins auslassen. Also das kann man ja dann auch noch individuell immer wieder machen. Wir haben es zwar jetzt dieses Jahr auch komplett durchzogen, das war kurz mal die Überlegung, ob wir das Rumänien-Wochenende direkt vor der WM weglassen, aber ich bin heilfroh, dass wir es gemacht haben, weil da hat sich bei mir der erste Knoten wieder gelöst und da habe ich dann auch wirklich das nötige Selbstvertrauen für die WM gehabt, das ich da braucht habe.
Aber jetzt von der Wahrnehmung her, gerade wenn dann in so einem vollen Kalender so viel richtig gut läuft wie bei dir, ist das nicht auch ein bisschen stressig, weil ich, also korrigiere mich, ich nehme es mal nicht an, dass es jetzt irgendeinen dieser Erfolge gibt, den du. Oder gibt es einen dieser Folge, der für dich ganz besonders raussticht jetzt in der Saison?
Gibt's ja. Also es waren alle Erfolge tatsächlich ziemlich speziell, aber also der Skiflug-Weltmeistertitel ist eigentlich schon brutal was wert, weil zu mir hat man immer gesagt, ja, abspringen kann er schon, aber fliegen halt nicht. Ich glaube, jetzt über 4 Durchgänge habe ich es dann doch bewiesen, dass ich das auch kann. Aber was von der Dynamik ein ganz spezieller Wettkampf war der Teamwettkampf jetzt bei der WM. Also sowohl das Mixteam als auch das von Herren. Aber ja, beim Herrenteam war es einfach so speziell, weil ja mit der Vorgeschichte auch von den ganzen Leuten, wo da mitgesprungen sind, der Paschke Pius, den man, ich weiß nicht, da hat man ja schon lange abgeschrieben gehabt, der hat sich so durchbissen, so zurückkämpft, hat dann wahnsinnig guten Wettkampf gemacht. Also da nach seinem ersten Sprung habe ich mit dem Eisen in der Kabine abklatscht und gesagt, so muss man loslegen. Also da ging es richtig zur Sache. Dann der Severin nach seiner so heftigen Verletzung eigentlich, oder seinen Verletzungen, wieder zurückzukommen und in das Team erstmal da reinzuspringen, dann noch seine Leistung abrufen. Und ja, einfach das Besondere, dass der Severin, der hat uns über Jahre die Stange hochgehalten, also die Fahne hochtragen, und wir konnten uns da von ihm lernen, in seinem Windschatten irgendwie entwickeln, und er hat uns immer mitzogen, weil er immer gute Leistung gebracht hat. Und dieses Jahr war es halt einfach mal umdreht. Da haben jetzt andere Leute auch ihn mal mitziehen können, und das hast du auch einfach gemerkt mit seiner Vorgeschichte und so. Das war schon echt speziell. Also das war wirklich, das hat am ganzen Team, das hat uns echt was bedeutet. Und der Eiser am Vortag noch gestürzt und dann aber zum Teamwettkampf nochmal über sich hinausgewachsen. Auch die zwei Jungen, wo jetzt nicht mitspringen durften, aber die haben uns super unterstützt. Also es war echt ein richtig spezieller und cooler Teamtag. Von dem her, der war schon besonders.
Ja, das hat man euch auch definitiv angesehen. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, fällt es dann nicht schwer, eben wenn der Kalender so voll ist und wenn es dann so erfolgreich ist, dass man, und dann, wenn noch Corona dazu ist, dass man irgendwie vielleicht das Gefühl hat, man kann das jetzt nicht genießen irgendwie, weil es steht schon das nächste ums Eck und da gibt es auch wieder was zu gewinnen und gleichzeitig so jetzt zwischendurch mal irgendwie Party machen ist auch nicht und so weiter und so weiter. Ist das nicht was dann vielleicht so ein kleiner Wermutstropfen ist?
Das stimmt, das ist vielleicht ein bisschen schade, aber andererseits genossen habe ich es in dem Sinn wirklich jedes einzelne von den Event, vor allem auch mit dem, was da passiert ist. Und ich sag's mal so, aber also wirklich die Sau rauslassen und alles drum und dran mitten im Winter, es geht eigentlich eh nur bedingt. Also das kann man mal machen. Ich sag's mal so, nach dem Teamspringen das war schon auch besonders. Das haben wir schon auch, glaub, natürlich im internen Kreis, aber das haben wir schon auch wirklich entsprechend gewürdigt, glaube ich. Und ja, ansonsten, wenn man kann jetzt da nicht die mega Sau rauslassen, aber das ist ja so, wenn jetzt auf der Großschanze hole ich Bronze am Vortag, dann lasse ich trotzdem nicht die Sau raus, weil ich weiß, am nächsten Tag ist ja auch das Teamspringen noch. Nichtsdestotrotz kann ich es aber trotzdem genießen, weil ich einfach weiß, wie gut es gegangen ist. Und deshalb, auch wenn man es nur vielleicht ein bisschen kürzer genießt und dann wieder in die Schublade packt, aber die Schublade kann man jederzeit wieder aufmachen.
Ich glaube, das Einzige, was schade ist, ist nicht die Sau rauslassen, sondern die Fans, die Sau rauslassen hätten.
Das wäre, glaube ich, wirklich, also die gesamte WM, vor allem wenn es so dann ausgeht, ich glaube, die Hütte hätte so brennt, das wäre so genial gewesen. Wenn ich mir das auch an der Tournee so vorstelle, das war Wahnsinn. Und dann bei der Weltmeisterschaft, ich glaube, dass das nochmal besonders, oder dass das schon wirklich nochmal spezieller ist, aber es ist trotzdem den Umständen entsprechend, ist, glaube ich, das Beste daraus gemacht worden, auch von der Organisation, von allem drum und dran, das war schon genial. Und deshalb, glaube ich, können wir schon froh sein, dass es so ausgegangen ist und auch die Volunteers haben alles gegeben.
Ja. Aber das war halt, bei der Tournee, da bin ich echt vor dem Fernseher gestanden und dann haben wir gedacht, hey, was wäre da jetzt, das war ja abartig. Seit stimmt. 60 Jahren, oder? Oder nein,
noch 60. Ja, 60, der Max Beuker, ja.
Das war, ja, aber mal, ich glaube,
es hilft ja nichts.
Wie schön es gewesen wäre, das bringt auch nichts an.
Sondern da einfach die Momente, die wo dann so kommen sind, so gut wie möglich genießen. Ich glaube, da hat jeder das meiste davon.
Aber das ist auch mal was ich noch einen Springer fragen wollte, gerade wegen so großen Highlights wie Tournee und so weiter. Wie ist eigentlich dein Verhältnis zu Live-Publikum normalerweise, weil es ja auch Diskussionen darüber gab, vor allem letzten Sommer, hey, und gerade in manchen Teamsportarten hat man das gehört, wo dann auch Trainer gesagt haben, hey, dem einen oder anderen tut es vielleicht ganz gut, auch mal ohne diesen Druck von außen performen zu können. Und wenn man jetzt einfach nur aufs Papier schaut, dann hast du jetzt deine größten Erfolge und deine erfolgreichste Saison jetzt ohne Zuschauer gehabt.
Aber ja, so würde ich das jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Also grundsätzlich ist das schon genial, wenn da so wenn die Hütte voll ist und wenn dann die Leute einen anfeuern, da kommen schon nochmal andere Emotionen und das ist wirklich nochmal besonders. Aber ich genieße es immer ziemlich. Das Blöde ist halt, wenn man wirklich nicht gut springt, dann bringt es einem halt auch nicht viel, wenn da jetzt volle Hütte ist, sondern unterm Strich, ich habe das dann auch über die Jahre lernen müssen, wie mit dem, es ist ja kein Druck, es ist ja wirklich eine Motivation, wenn die Leute unten da sind und einen anfeuern, aber man muss damit lernen, umzugehen, und ich glaube, das habe ich ganz gut geschafft und mittlerweile kann ich das ja wirklich in vollen Zügen aufsaugen und genießen, aber ja, das ist auch ein Entwicklungsprozess, den muss man durchmachen. Ich finde es schade, dass keine Zuschauer mehr sind, ich hätte gerne mal wieder ein paar Leute da, das ist ja auch ein Zeichen von Wertschätzung, wenn man das Stadion füllen kann. Und das fehlt mir schon ein bisschen, aber irgendwann im Winter, man wird es dann schon halb gewohnt, weil es ist ja Standard, dass eigentlich nichts mehr da ist, sondern das der Mensch gewöhnt sich ja ziemlich schnell an irgendwelche Änderungen und dann irgendwann hinterfragt man das ja schon gar nicht mehr.
Aber gab's eine Zeit oder mal einen Moment, wo du, oder vielleicht auch an euch beide gefragt, wo ihr Schiss, sag ich mal, vor Publikum hattet, Schiss, vor viel Publikum?
Also ich glaube, das ist schon was eher Positives.
Genau, also ich für meinen Teil, Schiss habe ich auch nicht gehabt, ich habe mich eigentlich schon immer gefreut, aber ich habe das vor allem ganz am Anfang vielleicht ein bisschen, die Freude ein bisschen falsch kanalisiert, also ich wollte dann halt so, oh, jetzt mache ich es besonders gut, also dann habe ich eher eigentlich ein bisschen zum Murksen angefangen und dann war es schon halt blöd, dass so viel da waren und das gesehen haben, so ungefähr, was man für einen schlechten Wettkampf gemacht hat, aber unterm Strich, das kann man auch lernen und ich glaube, wenn man sich da dann keinen Druck nimmt, sondern das wirklich als Motivation und als Anstachelung nimmt, dann ist das mit das Genialste, was es gibt.
Du hast das ja an Oberstoff auch schon gespürt, wie es ist, wenn es nicht so ganz aufgeht, also
ja, da bin halt ich
die meisten vermutlich nicht.
Ich bin ja schon als 51. statt zweimal hintereinander in der Quali ausgeschieden. Also da habe ich dann schon auch zum Zaubern angefangen und dann dreht sich sowas eben ganz schnell. Und da das waren ziemlich bittere und heftige Momente, aber irgendwo, die gehören dazu. Und ich glaube auch, dadurch habe ich auch vieles lernen können, wie man das vielleicht besser machen kann in Zukunft. Und da war es halt dann immer so zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Und dann war es halt immer bitter, dass es direkt ein Oberstoff so daneben gegangen ist, aber die Chance ist nicht einfach und man muss einfach sauber springen und wenn man dann als 19-Jähriger meint, jetzt die Welt zu zerreißen und dann geht es mal ganz schnell nach hinten los.
Hast du ja sauber von Jahr für Jahr gesteigert.
Genau, das ist dann immer so ein bisschen besser geworden.
Ja, das muss man nochmal dazu sagen, vielleicht auch für alle, die es nicht wissen, deine Karriere hat sich ja kontinuierlich aufgebaut, könnte man jetzt sagen. Ich würde es mal den Durchbruch nach ganz oben verorten bei Olympianominierung 2018, ungefähr vielleicht. Hättest du gedacht oder dachtest du, dass das was ist, so wie du arbeitest, wie du trainierst, dass sich dass das so lange dauert? Jetzt mal überspitzt gefragt, einfach nur, weil der Finzi gegenüber sitzt, bei dem das irgendwie so ein bisschen andersrum lief. Da sind schon ziemlich schnell irgendwie ziemliche Sensationen passiert.
Nee, das hätte ich niemals gedacht, dass das so lange dauert. Ist ja gut, dass ich es nicht gewusst habe, weil ansonsten hätte ich vielleicht schon die Flinte ins Korn geworfen. Weil das war ja irgendwie, also ich war immer motiviert und habe dann wirklich sehr akribisch bin das Ganze angegangen und habe das versucht sehr strukturiert aufzubauen und dadurch, dass es halt immer so ein bisschen vorwärts gegangen ist, war das eigentlich ganz gut, weil dann konnte ich mich halt auch eine Zeit lang über den 20. Platz freuen wie ein Schnitzel, weil ich mir gedacht habe, so das ist jetzt echt besser, also das war jetzt halt gut. Und dann konnte ich mich da so langsam hinschnupfen und dann mit Olympia da ist dann nochmal so, so echt so ein Knoten platzt, aber da habe ich auch bei, in den 2 Wochen habe ich richtig über mich hinauswachsen müssen, weil ansonsten hätte ich gar keinen Einsatz gekriegt und ich habe bei den vorigen 2 Groß-Events zuschauen müssen und das war echt bitter und da habe ich vor allem nach der Skiflug-WM in der Heimat in Oberstdorf habe ich dann gesagt, das will ich nicht nochmal erleben. Also das war wirklich, das war echt übel, das war richtiger, das waren richtige Prügel und dann bei Olympia musste ich halt intern mich durchsetzen gegen den Leihstefan und der ist damals saugut gesprungen und ja, da habe ich dann halt irgendwie gemerkt, was mit Willenskraft und was mit einem, wenn man den Tag strukturiert oder je nachdem, wie man den angeht, was da eigentlich möglich ist, also was man wirklich aus sich rausholen kann. Und da ist dann wirklich wie so ein kleiner Knoten platzt.
Da könnte ich mir mal noch eine Stunde geben fürs Homeoffice, was so möglich ist, wenn man seinen Tag gut strukturiert.
Also wie gesagt, wie man so einen Wettkampftag gestalten kann und was einfach auch mit Willenskraft und Entschlossenheit möglich ist. Und wie ich da den einen Tag, wie ich den genutzt habe, nach dem letzten Sprung, wo ich unten gestanden bin, mir sind die Oberschenkel aufgeschossen, ich war komplett hinüber. Also ich war wirklich mega am Arsch, aber der Tag, so gut bin ich noch nie in meinem Leben gesprungen. Und da habe ich dann gemerkt, so, okay, das ist jetzt schon ganz schön krass eigentlich, was jetzt da heute passiert ist. Und da habe ich dann auch mir das dann geschaut, dass ich mir das merke, dass ich das vielleicht dann noch ein paar Mal reproduzieren kann. Und davon habe ich halt jetzt auch bei den Groß-Events oder bei den Wettkämpfen der letzten Zeit einfach auch profitiert, dass ich mir halt, wenn es dann wirklich um den Wettkampf geht, dass ich wieder nochmal das letzte bisschen steigern kann.
Du hast den Weg für dich gefunden, das ist ja immer das, genau, das kann man wahrscheinlich jetzt nicht auf mich anwenden, aber halt jeder muss für sich so was finden, wo er sich drauf verlassen kann und das ist...
Genau, da hat jeder so seine Muster, wo er weiß, okay, das funktioniert, wenn ich so und so tick, dann funktioniert das, dann kriege ich mich da hier und ich bin ja auch mit dem Eisenbichler Markus immer auf dem Zimmer, der sensationeller Skispringer, aber der hat eine andere Strategie, wie er an einen Wettkampf hingeht. Also der macht auch sein Programm, aber halt, das ist komplett anders wie meins. Aber für jeden funktioniert es individuell und das ist dann auch wieder spannend.
Was ist da der größte Unterschied zwischen euch beiden? Also zwischen dir und dem Markus Eisenbichler?
Also bei mir, ich muss mich extrem runterfahren, fokussieren und ich gehe, ich weiß nicht, wie oft ich an so einem Tag meinen Sprung durchgehe und wie halt mich da fokussiere und meine Sachen irgendwie zusammennehme. Da kann ich auch mehrere Punkte in einem Bild. Und beim Eis ist es eher so, der bringt sich in eine, sag jetzt mal, lockere Ausgangsposition, oder halt irgendwie Lust hat auf Skispringen und muss dann mit seinem Gespür, also der macht viel über Intuition und Gespür, wenn das dann an dem Tag gut passt, dann ist er auf der Schanze einfach so feinfühlig und so locker und mit der letzten Konsequenz zieht er das dann durch und dann ist das für ihn stark. Aber bei mir ist es dann vielleicht so, ich rede dann ein bisschen weniger, also ich bin dann sehr in mich gekehrt und schaue, dass ich irgendwie meine 7 Zwetschgen beieinander habe, aber ja, jeder hat da so seine eigene Lösung.
Also der Moritz hat es vorhin erzählt, das hat der BR gepostet, dass du doch auch so ein geheimes Notizbuch hast.
Ja, geheim ist es nicht, da schreibe ich halt einfach so ein bisschen für mich auf, was wann angestanden ist, weil ja, ich habe dann auch irgendwie vor allem in den ersten Jahren festgestellt, so irgendwie passieren mir immer die gleichen Fehler. Und dann habe ich halt einfach mal so mitgeschrieben und halt geschaut, okay, was passiert wann, warum passiert und was hat mir geholfen, um da rauszukommen. Und das habe ich dann über die Jahre fortgeführt, das habe ich dann ausgeweitet, nicht nur aufs Springen oder auf die Wettkämpfe, sondern auch aufs Training, aufs Krafttraining, einfach zum Schauen, damit ich das auch besser einordnen kann. Und das habe ich dann auch immer wieder so Analysen für mich gemacht, wo ich merke so, okay, welche Spiralen laufen eigentlich immer wieder ähnlich ab. Und das hat mir schon ziemlich geholfen, auch zum Wissen, wie ich tick, was ich brauche, damit es funktioniert. Aber andererseits, das ist halt auch keine Garantie, ich habe da kein Rezeptbuch, so wie du sagst, man nehme 100 Gramm von dem und dem, sondern das ist halt nicht, als Hilfestellung hilft es mir, weil ich dann halt weiß, okay, in der Situation war ich aber schon mal, da habe ich mich wieder rausmanövriert, das das kriege ich auch wieder hin, aber man muss halt dann auch wirklich in der jetzigen Zeit leben und immer wieder schauen, dass man sich da neu findet und neue Sachen anpackt.
Das ist vielleicht auch was fürs Kindergroßziehen jetzt. Welche Fehler passieren beim Windelwechsel am häufigsten und so weiter?
Ja, das schaue ich mal.
Welches Gemüse funktioniert, welches nicht? Aber zu diesem Ding, was ist der Fehler, der am häufigsten dann passiert? Also der sich am häufigsten wiederholt?
Zum einen, also der Grundfehler fängt bei mir eigentlich bei der Anfahrtsposition an. Und da gibt es zwei Extreme. Entweder ich bin zu hoch oder zu weit hinten. Das heißt, das sind so, ich sage jetzt mal, so die zwei Extremen. Da gibt es ganz viele Nuancen zwischendrin. Weil manchmal denkt man sich, ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus, aber dann ist vielleicht der Rücken runter, irgendwie das Knie schärfer oder was weiß ich. Und wenn die Hocke dann ganz gut passt, dann kann ich eigentlich den Absprung relativ gleich gestalten. Aber wenn die Ausgangslage nicht passt, dann mache ich den gleichen Absprung und es kommt irgendwas raus. Und da gibt es dann feine Nuancen und dann halt auch von Schanze zu Schanze. Der Finzi kann das bestimmt bestätigen. Mhm. Es gibt so unterschiedliche Schanzen, Anläufe, die wo manchmal total schwierig sind und wo man eigentlich nicht wirklich versteht, warum das funktioniert. Und dann kann man aber vielleicht mal ein Jahr später zurückblättern und so, hey, da bin ich doch letztes Jahr Fünfter geworden. Irgendwas kann ich da ja nicht ganz so verkehrt gemacht haben. Und dann kann man sich mal schauen, so, okay, da habe ich das und das angesteuert, um das Gleiche wieder rauszukriegen. Und da kann man das auch mal wieder probieren. Und in der Regel, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, ganz so schlecht ist es da meistens nicht.
Das kann ich nur bestätigen. Weil zum Beispiel ein Oberstoff auf der großen Schanze, da ist es bei mir. Eigentlich schaut meine Anfahrtshocke so aus, wie es mir schon auch vorstelle, aber wenn ich versuche abzuspringen, dann ich habe nicht das Gefühl, das ich brauche, um dass ich weiß, ich kann jetzt einen Absprung einleiten, so wie ich das auf anderen Schanzen auch mache. Und das ist dann immer komisch. Ich schaue dann ins Video und denke, hey, das schaut eigentlich schon so aus, wie ich es mir vorstelle, aber vom Gefühl her bin ich einfach nicht in der Position, wo ich weiß, hey, jetzt kommt Absprung und jetzt kann ich auflösen gleichmäßig und dann ist da immer bei mir die Energie verpufft und das Knie reingegangen, nach vorne rein und das ist dann immer so ein Zeichen dafür, dass man nicht abspringt, sondern eben die Energie, ja, die geht dann flöten.
Und es ist halt auffällig, zum Beispiel, es gibt so ein paar Schanzen, da wo jeder zweite zu spät ist und Oberstoff ist auch eher eine Schanze, wo man zu spät abspringt. Also wie der Finzi schon sagt, die ist nicht ganz einfach vom Radius. Und dann hat man vielleicht nicht so das Gefühl, wie man jetzt da abspringen kann, wartet die zwei Zehntel zu lang und dann latscht man noch voll durch. Also das ist dann echt interessant eigentlich.
Ja, sehr interessant. Ich finde es vor allem auch faszinierend, weil ihr die ganze Zeit von Ansteuern sprecht. Also wenn man dann eben über jahrelanges Training so drin ist, dass man halt eben auch so minimale körperliche Veränderungen, sei es der Kniewinkel, die Rückenkrümmung oder was auch immer, bewusst dann irgendwie adaptieren kann. Aber euer Sport ist ja nicht nur getrieben von Perfektion im Körperlichen, an die man sich versucht anzunähern, sondern vor allem ja aber auch von technischen Entwicklungen, die genauso dazugehören. Und eine Frage, die ich dich auch schon immer mal stellen wollte, weil sie so offensichtlich ist und so viele Leute das ja auch sich immer wieder wundern über deine zwei unterschiedlichen Helmvarianten, und zwar die eine mit den, wie nennt man die Dinger denn überhaupt? Wie sagt man dazu? So, diese
Ich nenne den einen eigentlich bloß Batman-Helm und den anderen halt den normalen.
Ja, woran machst du das fest, wann der Batman-Helm, also für alle, die jetzt wirklich, ich glaube nicht, dass jemand zuhört, der das noch nicht gesehen hat, aber es gibt eine Variante, dass du in deinem Helm zwei so Plastikspitzen über dem, ja, so über dem Wangenknochen oder der Backe so noch unter der Brille.
Über der Brille, genau. Ja.
Das ist einfach aerodynamisch optimiert, der Helm, oder?
Genau, also es hat zwei Vorteile hat der Helm. Einmal, dass er eine größere Sicherheits-, also eine Schutzvorrichtung ist. Und der zweite ist halt, dass er aerodynamisch ein bisschen weniger Widerstand bietet als der normale. Grundsätzlich muss man sagen, mit dem Batman-Helm, da muss man echt sauberer springen und also man muss den Sprung ein bisschen anders ansetzen. Und dann kann der echt richtig, richtig gut sein. Aber das ist, vor allem dieses Jahr habe ich öfter mal gewechselt. Vor allem, ich glaube, auf einer kleinen Schanze ist es nicht unbedingt von Vorteil. Aber das kann man jetzt so auch schlecht sagen. Weil das ist halt so ein Zwiespalt. Einerseits ist er zwar aerodynamisch optimiert, andererseits bietet es natürlich dann auch wieder weniger Widerstand, was...
Wunder dich nicht, das passiert jede zweite Aufzeichnung.
Bietet er wieder weniger Widerstand, was ja dann vielleicht auch wieder Meter kostet. Und deshalb habe ich da für mich einfach so, also ein bisschen eine Gefühlssache. Und auch wenn ich, sage jetzt mal, nenne ihn auch gerne den leeren Helm, also wenn ich im Training den springe, dann muss man sauberer üben und man merkt die Fehler schneller. Und deshalb wechsle ich den auch immer mal wieder.
Aber das ist jetzt so gut, wie es ist. Wir erleben nicht vielleicht ein Comeback der Spätschen Ganzgesichtmaske oder so.
Ja, die ist ja gar nicht mehr erlaubt.
Ach so.
Wie die darf man gar nicht mehr springen. Also die Experimente gab es schon auch. Ich glaube, also ich bin einmal mit einer Rodelbrille gesprungen. Aber das war dann, und das war auch echt nicht gut, da habe ich gar nichts mehr gesehen. Das ist nämlich nicht für einen Skisprung ausgelegt.
Ja, der Erik Frenzel, der hat da auch schon sehr, sehr viel getestet, was das angeht, und hat auch schon Vollvisier mal angehabt. Dann ist das einen Wettkampfsprung oder einen Sprung gesprungen und dann hat gleich die FIS gesagt, nein, das geht nicht, ist doch verboten. Und da werden dann die Regeln schon so angepasst. Das sind, ich glaube, für jeden muss da so ein Gefühl entwickeln.
Ja. Und auch wie gesagt, ich bin ja der Einzige, der nicht springt, zumindest bei den Skispringer. Und das ist einfach, weil der Helm nicht einfach ist. Also der bietet jetzt nicht so, dass man sagt, so, boah, wenn ich den aufziehe, dann springe ich gleich 5 Meter weiter. Sondern man muss damit wirklich eine Zeit lang üben. Und dann könnte man, ja, dann funktioniert das auch. Aber halt eben nicht so schnell, und es ist nicht ganz so greifbar, wie viel er jetzt bringt und wie viel nicht.
Was sagst du zu den neuen Anzügen von den Österreichern?
Das sage ich jetzt gar nicht viel dazu. Die haben halt ein bisschen Pfiffen in der Luft. Nee, unterm Strich, das ist, glaube ich, ein bisschen eine andere Stoffvariante. Aber ja, das können sie ruhig springen. Also ich habe da eigentlich wenig Probleme damit, wenn das mit der FIS, wenn das erlaubt ist. Warum denn nicht?
Aber ist das, weil ich glaube, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was das jetzt soll. Verspricht man sich durch diese andere Oberfläche irgendwie eine Oberflächenvergrößerung auf dem Stoff, oder ist das wirklich nur ein Psychospielchen, um irgendwie, weiß ich nicht, mal was Neues herzuzeigen, und das bringt vielleicht gar nichts? Weißt du da irgendwas?
Weiß ich nichts tatsächlich, aber ich glaube, irgendwas werden sie sich schon versprochen haben dadurch, ansonsten hätten sie es nicht aufgepackt. Natürlich, bei einer WM, da gibt es dann vielleicht auch mal irgendwie psychologisch, indem man sagt, wir haben was, was sonst keiner hat, kann man vielleicht sich da einen Vorteil rausholen, aber ich glaube schon, dass sie sich da irgendwas versprochen haben damit. Ob es jetzt dann wirklich aufgegangen ist, weiß ich nicht. Sie sind sehr gut gesprungen, aber sie haben jetzt nicht 1 bis 3 gemacht in jedem Wettkampf, von dem her, ich glaube, da hat schon die sportliche Leistung dann das unterm Strich entschieden.
Okay, und zum Material, was kann denn noch kommen? Also was jetzt, seid ihr die Experten, was glaubt ihr, wo kann in den nächsten Jahren da noch was am ehesten was passieren?
Es kann eigentlich tatsächlich überall was kommen, sowohl beim Schuh, beim Anzug passiert auch ziemlich oft was. Ich glaube, ich habe so, vielleicht kommt am Schuh noch irgendwie was, da ist eh schon was in der Woge, das weiß nicht, das könnte zum Beispiel sowas sein, da wo ich vielleicht Probleme haben könnte, weil ich so seit Jahren halt immer den gleichen Schuh springe, aber der vielleicht, wenn der dann verboten wird und das wird ein anderer, dann kann das sein, dass ich da vielleicht mehr zum Knabbern habe, aber unterm Strich, man weiß es nicht und man muss auf sich zukommen lassen und dann das Beste draus machen.
Es hilft eh nichts, wenn man dann irgendwie sagt, man muss einfach dann das Beste draus machen, weil man kann das ja dann nicht ändern. Also.
Und es ist ja manchmal auch eine Chance zum sich weiterentwickeln. Ja. Weil vielleicht merkt man dann so, ja, das ist zwar, ich bin zwar jetzt immer das andere Modell gesprungen, aber das andere, das taugt mir eigentlich viel besser. könnte ja auch passieren.
Nach einer Saison wie dieser, in der ja, also Coco hat es vorhin schon gesagt, ich glaube, so kann man es wirklich beschreiben. Es ist einfach alles passiert. Was kann denn jetzt dann noch passieren? Außer hoffentlich, dass du irgendwie deine Feiereien für die ganzen Events noch nachholst.
Ja, ich glaube, also ich hoffe jetzt, dass wir noch einen schönen Saisonabschluss beim Planitzer, beim Skifliegen haben. Und dann darf der Eisel hoffentlich auch, oder darf der Eisel auch zur Gesamtsiegerehrung. Da werden wir natürlich auch die Fahnen hochhalten. Und ansonsten glaube ich einfach, dass die Saison jetzt wirklich genial war, aber dass die dann irgendwann mal auch vorbei ist und dann wird man sich vielleicht, lassen es die Corona-Richtlinien mal zu, dass man vielleicht ein bisschen ein Festchen macht, aber das muss man auf sich zukommen lassen. Unterm Strich, ich bin überglücklich, dass das jetzt so aufgegangen ist und dass das so funktioniert hat, und da bin ich extrem dankbar. Jetzt einfach schauen, dass ich die Saison noch gut rumbringe und dann auf nächstes Jahr wirklich wieder die richtigen Schlüsse ziehe und dann nochmal angreifen kann.
Dann sind wir sehr gespannt und im Idealfall sprechen wir uns ja vielleicht nochmal. Vielleicht brauchen wir das mal dann auch nicht ganz so lang, bis wir einen Termin finden. Vielen Dank, der Kalle.
Bitte schön, Isa, danke.
Das war's also. Wieder mal eine lange Folge. Sind wir gar nicht mehr gewohnt nach diesen ganzen kürzeren Anführungszeichen. WM-Geschichten, so richtig kurz haben wir uns jetzt auch doch noch nie gefasst. Aber naja, es schränkt uns ja niemand ein. Sehr cool, wenn ihr immer noch zuhört. Wir hoffen, euch hat das Interview mit Karl Geiger gefallen und natürlich auch der Rest der Folge. Wenn dem so ist und ihr habt uns noch nicht abonniert, dann abonniert uns doch. Ratet uns gerne da, wo ihr uns hört, im Podcatcher eures Vertrauens. Und schaut auf Instagram vorbei, @she.happens.pod. Coco, wir können noch kurz verkünden, weil es ist ja so, den Langlauf haben wir heute schon über das Saisonende gesprochen. Es ist ja jetzt fast vorbei.
Ja, das stimmt. Es ist fast vorbei. Wir haben ja auch geplant, wir machen jetzt noch 2 She Happens-Folgen. Und dann ist die Saison auch schon wieder rum. Aber Finzi, bei dir ist die Saison nach dem Wochenende schon wieder rum.
Ja, wir sind jetzt nochmal in Klingenthal, nachdem in Schonach mal wieder kein Schnee liegt, wie die letzten Jahre eigentlich immer. Und dieses Mal schon vorher drauf kommen sind, man könnte eigentlich nach einem Ersatzort schauen. Kam erst Oberhof ins Spiel, dann hat man, glaube ich, in Oberstdorf angefragt und dann, ja, jetzt ist dann doch wieder auf Klingenthal rausgelaufen und ja, mir soll es recht sein. Letztes Mal hat es ja ganz gut funktioniert. Und ja, ich denke, dass es auf jeden Fall winterlicher wird, wie die letzten Wettkämpfe alle.
Das ist doch was. Du hast unabhängig von der Aufzeichnung mal gesagt, für dich im Biathlon, dass sie immer am selben Stand oder zweimal sind, das zweite Wochenende verliert so ein bisschen seinen Reiz. Wir hoffen natürlich, das passiert dir jetzt nicht beim zweiten Mal Klingenthal. Aber ist ja auch nicht direkt hintereinander.
Nee, es war ja viel dazwischen und ich glaube, das werden andere Wettkämpfe. Ich habe schon gehört, die Strecke wurde sogar ein bisschen verändert, weil sie so viel Schnee haben sie nochmal einen Anstieg dazu gemacht.
Oh.
Weiß nicht, ob man das dann im Fernsehen überhaupt sieht.
Dann sind wir sehr gespannt und wir hoffen natürlich, dass das Thema Anstieg, das war ja letztes Mal ein so schönes Bild, wie du am Anstieg allen anderen nochmal einen reingedrückt hast, dass wir sowas wieder sehen können. Ganz viel Erfolg und wir hören uns nächste Woche.
Ciao.
Ciao.